Als zweiten Abschnitt aus dem Wort Gottes zu unserem heutigen Thema Glauben wir an die heilige christliche Kirche, lesen wir Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Das ist im Grunde genommen der erste Bericht über die Entstehung dessen, was dann christliche Gemeinde ist, nach Pfingsten, nachdem das Wort Gottes verkündigt war und vielen ins Herz ging. Und wir lesen nun ab Vers 41 Apostelgeschichte 2. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, glauben wir an die heilige christliche Kirche. So sagt es ja der dritte Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Das ist wohl die am meisten diskutierte Frage im Blick aufs apostolische Glaubensbekenntnis, wo sich auch der energischste Widerspruch meldet. In einer anderen Gemeinde sagte vor Jahren ein Gemeindeglied zu seinem Pfarrer, Herr Pastor, ich kann doch nicht an die Kirche glauben, dazu kenne ich den Verein zu gut. Sollen wir trotzdem, obwohl wir diesen Laden so gut kennen, ernsthaft an die heilige christliche Kirche glauben? Etliche, vielleicht sogar sehr viele, haben längst große Probleme überhaupt mit dem Begriff Kirche. Gerade in freien Gemeinden. Denn im allgemeinen Sprachgebrauch werden mit dem Begriff Kirche vor allem die Großkirchen in Verbindung gebracht. Im freikirchlichen Bereich wird stattdessen meist der Begriff Gemeinde oder in den Brüdergemeinden Versammlung bevorzugt. Manche meinen, man sollte den Begriff Kirche am besten ganz aufgeben. Das ist aber erstens wirklichkeitsfremd. Der Begriff Kirche kommt in zu vielen Dokumenten der Christenheit vor, eben bis hinein in unser apostolisches Glaubensbekenntnis, dass wir ihn einfach vermeiden könnten. Und ob es uns gefällt oder nicht, bei uns in Deutschland wird der christliche Glaube ganz wesentlich mit dem Begriff Kirche verbunden. Vertreter der christlichen Kirchen werden als Vertreter des christlichen Glaubens wahrgenommen. Und daran ändern wir nichts, wenn wir nun nur noch von Gemeinde reden. Im Gegenteil, wir setzen letztlich eine sinnvolle Verständigung aufs Spiel. Aber wir wollen von der Welt ja verstanden werden. Und ein sinnvolles Gespräch, gelingende Kommunikation, setzt eine einheitliche Sprache voraus und gemeinsame Begriffe. Und deshalb betone ich immer wieder, es hilft nichts, wenn wir den Begriff Kirche vermeiden und darauf verzichten. Wir dürfen allerdings die Kirchen nicht aus dem Anspruch entlassen, wirklich Kirche zu sein. Wir müssen schon genau nachhaken und nachbohren und nachfragen, ob da, wo Kirche draufsteht, auch wirklich Kirche drin ist. Und wo Jesus nicht der Herr ist, da mag noch so dick in goldenen Lettern Kirche draufstehen, da ist definitiv nicht Kirche drin. Und wo Gottes Wort nicht gehorcht wird, da mag in noch so dicken goldenen Lettern Kirche draufstehen, da ist definitiv nicht Kirche drin. Und das müssen wir auch nicht müde werden zu sagen, zu betonen. Wo aber kommt Nächste Frage, der Begriff Kirche überhaupt her? Hat den sich irgendwann mal einer aus den Fingern gezogen? Nein, er kommt vom griechischen Wort Kyriakon. Wörtlich übersetzt heißt das zum Herrn, zum Kyrios gehörende. Wir haben es ja vorne hier stehen, oben Kyrios. Also von diesem Wort letztlich kommt auch der Begriff Kirche. Ursprünglich bezeichnete man mit dem Begriff Kyriakon das zum Herrn gehörende Gebäude, also das Gotteshaus. Später verwendet man dann die Bezeichnung auch für die Gemeinde, die sich in diesem Gebäude versammelt. In der Bibel kommt der Begriff auch zweimal vor, nämlich erstens fürs Herrenmahl, das Kyriakon Deipnon, das dem Herrn gehörende Mahl, und für den Herrentag, Kyriake Hemera, den Tag, an dem der Herr Jesus auferstanden ist, der dem Herrn gehörende erste Tag der Woche. Das einfach nur, um zu zeigen, es ist biblisch und geistlich gegen den Begriff Kirche nichts einzuwenden, sehr wohl gegen seinen Missbrauch. Deshalb müssen wir immer wieder betonen und unterscheiden, was Kirche ist und was nicht. Kirche, das sagt auch das apostolische Glaubensbekenntnis, ist Gemeinde Jesu, ist Gemeinschaft der Heiligen. Deshalb stehen im apostolischen Glaubensbekenntnis beide Formulierungen direkt nacheinander. Glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Da wird sofort der erste Begriff durch den zweiten nochmal beschrieben, näher definiert. Beides ist dasselbe. Wo keine Gemeinschaft der Heiligen ist, derer, die ihr Leben ganz bewusst dem Herrn Jesus anvertraut, in seine Hände gelegt haben, sein Heil angenommen haben, ihm als ihrem Herrn nachfolgen, wo keine solche Gemeinschaft der Heiligen ist, da ist auch keine Kirche. Glauben wir also an die heilige christliche Kirche? Für die Beantwortung dieser Frage müssen wir die Bezeichnung, die Formulierung "Ich glaube an" noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir verwenden diese Formulierung nämlich in verschiedenem Sinne. Im ersten und engen Sinn bezeichnet diese Formulierung unseren Glauben an Gott. Da bedeutet Glauben Vertrauen, was auch von der Bibel her die Kernbedeutung ist. Da geht es dann um den Glauben, das Vertrauen auf eine Person oder eben auch das Heilswerk, das Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. In diesem Sinne glauben wir an Gott, den Vater, der uns geschaffen hat, der uns liebt. Wir glauben an Jesus Christus, unseren Heiland, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns vom Tod und vom Teufel erlöst hat. Auf ihn vertrauen wir. Das heißt, glauben an im ganz engen Sinne. Auf Christus und seinem Wort ruht unser Vertrauen, unser Glaube, der ruht selbstverständlich nicht auf der Kirche. In der römisch-katholischen Kirche vielleicht, aber in der christlichen Kirche gemäß der Bibel selbstverständlich nicht. Dann gebrauchen wir die Formulierung "Ich glaube an", aber auch zur Beschreibung von Glaubensinhalten. Da ist unser Glaube nicht auf eine Person, sondern auf die Inhalte gerichtet, und Glauben bekommt dann die Bedeutung von Bekennen. Wenn es für unser Heil wesentliche Inhalte sind, dann geht das Glauben, das Bekennen, das Vertrauen ein Stück ineinander über. Wir glauben, wie gesagt, an die Vergebung der Sünden. Das heißt, wir glauben und vertrauen auch auf die Tatsache, dass Gott Sünden vergibt, Auferstehung der Toten, ewiges Leben. Aber deutlicher sehen wir den Unterschied, auf den es ankommt, beispielsweise schon im zweiten Artikel. Das heißt, wir glauben an Jesus, aber die weiteren Aussagen sind Aussagen über Jesus, denen wir zustimmen, die wir bekennen. Gelitten unter Pontius Pilatus. Wir glauben nicht an Pontius Pilatus, ja. Oder wir sagen an anderer Stelle, wir glauben an die Schöpfung in 6 Tagen. Wir glauben an den Sündenfall, so reden wir häufig, oder die Sintflut oder auch an die Hölle. Aber in all diesen Fällen geht es nicht darum, dass wir unser Vertrauen im Leben und im Sterben darauf setzen, sondern da bedeutet Glauben an, etwas für wahr halten, von etwas überzeugt sein und etwas als richtig bekennen. Wir glauben also nicht an die Kirche in dem Sinn, dass wir unser Vertrauen auf sie setzen. Dann wären ja die Menschen, die diese Kirche bilden, Grundlage unseres Vertrauens. So ist es nicht. Grundlage unseres Vertrauens ist immer Jesus und sein Wort. Wir glauben aber an die Tatsache, dass Gott durch seinen Heiligen Geist seit Pfingsten seine Kirche und seine Gemeinde baut. Grundlage unseres Vertrauens ist dabei nicht die Kirche selbst, sondern der Heilige Geist, der sie baut und in ihr und durch sie wirkt. Mit dieser sprachlichen Doppeldeutigkeit von Glauben an versuchen uns spitzfindige Bibelkritiker gelegentlich in Bezug auf Satan oder die Hölle aufs Glatteis zu führen. Sie leugnen die Existenz Satans und begründen das mit der Aussage, als Christen glauben wir doch nicht an den Teufel. Haben Sie natürlich so gesehen recht, glauben wir natürlich nicht in diesem Sinne an Satan, sonst wären wir ja Satanisten. Aber wir glauben und bekennen, dass es ihn gibt. Also diese Unterscheidung ist immer ganz wichtig, wenn wir im dritten Artikel bekennen, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wir glauben, dass es sie gibt, dass Gott sie durch seinen Geist schafft und in ihr wirkt. Wir glauben also und bekennen das Bestehen der Kirche. Diese Kirche ist eine ganz entscheidende Wirkung des Heiligen Geistes. Das sehen wir ja auch heute Morgen hier. Dass wir durch seinen Geist geleitet miteinander hier sind, Gemeinschaft haben dürfen, unseren Vater im Himmel preisen mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, miteinander auf sein Wort hören. Kirche ist der Leib Christi und wir gehören als seine Glieder dazu. In diesem Sinne bekommt Kirche dann durchaus auch eine gewisse Heilsbedeutung. Denn wir können nur zu Jesus gehören, indem wir zu seinem Leib und damit auch zu seiner Kirche gehören. Die Formulierung der römisch-katholischen Kirche, extra ecclesiam nulla salus, auf Deutsch, außerhalb der Kirche kein Heil, ist deshalb völlig richtig, wenn mit Kirche biblisch korrekt der eine weltumspannende Leib Christi gemeint ist. Ganz falsch wird diese Aussage, wenn man sie so versteht, wie sie die römisch-katholische Kirche verstehen dürfte, dass man sie nämlich auf eine bestimmte Institution bezieht. Wenn wir also zum Beispiel sagen würden, außerhalb der Eichenauer Kirche gibt es kein Heil, niemand, der nicht zu unserer Gemeinde gehört, kann gerettet werden, dann wären wir eine Sekte. Und deshalb sage ich immer wieder, ist die römisch-katholische Kirche eine Sekte, weil sie genau das behauptet. Und die evangelischen Kirchen, die sogenannten, entwickeln sich ebenfalls in Richtung von Sekten, indem sie zum Beispiel Ausgetretene nicht mehr zum Abendmahl zulassen, auch solche, die um ihres Glaubens willen diese gottlosen Vereine verlassen haben. Und sie tun damit so, als ob Menschen, die die evangelische Landeskirche verlassen haben, sich damit vom Leib Christi getrennt hätten. Und tun so, als gäbe es Heil nur in ihrer Mitte. Und für den, der sich von ihnen trennt, gäbe es kein Heil mehr. Ist aber keineswegs so. Als ich 1996 aus der Landeskirche ausgetreten bin, bin ich selbstverständlich Glied des Leibes Christi geblieben und auch Mitglied der Kirche. Und deshalb hat mir damals die württembergische Kirche auch die Ordinationsrechte als Pfarrer belassen, also obwohl ich aus der württembergischen Landeskirche ausgetreten bin. Denn meine Ordination bezog sich keineswegs auf die württembergische Landeskirche, sondern in der Ordinationsurkunde heißt es, wurde seine Berufung zum Pfarrdienst in der evangelischen Kirche öffentlich bestätigt. Und da sehen wir etwas von dem, was unser dritter Glaubensartikel bekennt. Da musste ich damals allerdings auch noch die Herren Oberkirchenräte kirchenrechtlich aufklären. Denn unser später, als sie mir dann die Ordinationsrechte doch aberkannt haben, denn unser Kirchenrecht, das Württembergische, unterscheidet ganz wichtig zwischen diesen beiden Begriffen. Evangelische Kirche, und da ist evangelisch kleingeschrieben, Und zweitens die Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland. Da seht ihr, die Anfangsbuchstaben von evangelisch habe ich hervorgehoben. Auf die kommt ganz viel an und natürlich auf die Bezeichnung des Namens. Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, das sind die evangelischen Landeskirchen, die sich im Dachverband der EKD zusammengeschlossen haben. Die evangelische Kirche aber, dieser Begriff bezeichnet die weltweite evangelische Christenheit. Das ist ganz wichtig. Und da seht ihr, wie unser Thema bis hinein ins Verständnis von Ordination und Kirchenrecht von großer Bedeutung ist. Und selbstverständlich, 96 war das dem Oberkirchenrat auch klar gewesen, dass ich wohl eine der Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland verlassen habe mit meinem Austritt, dass ich aber keinesfalls die evangelische Kirche im Sinne der weltweiten evangelischen Christenheit verlassen habe. Genau. Und wir glauben, wie es ursprünglich heißt, die heilige katholische Kirche. Jetzt wird es noch ein bisschen prekärer. Bei dieser Formulierung geht ziemlich sicher einigen der Hut hoch. Es ist verständlich, aber ich darf Entwarnung geben. Der Hut kann wieder runterkommen. Der Begriff katholisch meint im apostolischen Glaubensbekenntnis eben keineswegs die römisch-katholische Kirche und schon gar nicht unter dem antichristlichen Jesuitenpapst Franziskus. Diese würden wir besser als römische Kirche bezeichnen. Die gab's damals auch noch gar nicht, die entstand erst nach der Abspaltung der orthodoxen Kirche um 1000 nach Christus. Der Begriff katholisch heißt wörtlich ganz einfach allgemein umfassend. Und er sagt, dass die Kirche Jesu Christi eine weltumspannende, alle Glieder des Leibes Christi umfassende Kirche ist. Das glauben und bekennen wir. Nichts anderes sagt der Begriff katholisch wörtlich verstanden. Also seht da gleich noch einmal das Prinzip. Die heilige katholische Kirche ist die umfassende. Die römisch-katholische Kirche, dann auch der Name anfangs groß geschrieben, ist eben ein Name, eine Bezeichnung für eine bestimmte Institution. Müssen wir messerscharf auseinanderhalten. Für deutsche Verhältnisse ist es verständlich, dass man im Glaubensbekenntnis das Fremdwort katholisch gestrichen hat. Das würde leicht zu Missverständnissen führen. Man hat aber mit dem Begriff christlich den eigentlichen Sinn nicht wiedergegeben. Man hätte, denke ich, besser gesagt, die eine heilige, allumfassende Kirche. Um das geht es eigentlich. Dass die christlich ist, steckt im Begriff Kirche sowieso drin. Eine andere als eine christliche Kirche gibt es nicht. Denn tatsächlich gibt es eben auf der ganzen Erde nur eine Kirche, die allumfassend alle einschließt, die zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Heiland gehören. Sonst wäre der Leib Christi ja zerteilt. Äußerlich ist er das in viele verschiedene Konfessionen, Denominationen und so weiter. Tatsächlich ist er es nicht. Jeder, der zu Christus gehört, gehört zur einen wahren Kirche, zum einen Leib Christi. Ich habe ja vor einigen Jahren in der Eichenau von Haus zur Evangelisation eingeladen. Mancher hat mir da an der Haustür gesagt, ich bin aber katholisch. Habe ich gesagt, mach gar nichts. Es ist nur wichtig, dass wir zu Jesus gehören. Im Himmel fragt keiner, zu welcher Institution wir gehört haben. Ich nivelliere damit und erkläre keineswegs die Unterschiede, die Inhalte zwischen den verschiedenen Einrichtungen vergleichgültig und so weiter, definitiv nicht. Aber letztlich kommt es trotzdem vor dem Herrn darauf nicht entscheidend an. Ich werde es gleich noch ein bisschen ausführen. Das Entscheidende ist, dass wir zu Jesus gehören. An der Himmelspforte wird keiner gefragt, warst du evangelisch, warst du Baptist, warst du Mennonit, warst du Methodist, warst du Brüdergemeinde oder sonst irgendwas. Da wird nur gefragt, steht der Name im Buch des Lebens? Und da gibt es keine Unterrubriken. Ja, mit Eichenau und sonst irgendwas, sondern da gibt es nur, zu Jesus gehört oder nicht. Und in diesem Sinne, liebe Geschwister, dürfen wir ganz und gar Ökumeniker sein. Denn da geht's wieder so ein Begriff, den wir vorsichtig verwenden müssen, weil er oft ganz falsch verstanden und verwendet wird in der Regel. soweit es um die wahre, vom Geist Gottes gewirkte Ökumene geht. Die ist Werk des Heiligen Geistes und das ist ein Problem der sogenannten selbsternannten Ökumeniker, die versuchen, eine äußere Einheit mit menschlichen Mitteln zu erreichen, auch da, wo gar keine Einheit im Geist besteht. Ganz deutlich haben wir das gesehen 1999, als man die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung zwischen den evangelisch-lutherischen Kirchen und der katholischen Kirche, römisch-katholischen, unterzeichnet hat. Da hat man ganz bewusst zweideutig, doppelzüngig gesprochen, Begriffe verwischt und so weiter, um zwei völlig gegensätzliche Verständnisse von Rechtfertigungslehre scheinbar unter einem Hut zusammenzulügen. Man kann es tatsächlich nicht anders sagen. Es war nichts anderes als ein gigantisches, betrügerisches Machwerk. Und das haben viele Theologen auch durchschaut. Und es gab hunderte von deutschen Theologieprofessoren, die ihre Stimme erhoben haben und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das ist Betrug, das hat mit sauberer Theologie nichts zu tun. Da wird dann eine Einheit, eine ökumenische Einheit zusammengelogen, die es in Christus, in Jesus nicht gibt, im Heiligen Geist. Und da werden dann zentrale Glaubensinhalte aufgegeben, um einer äußeren menschengemachten Einheit willen. Und so auf diese Weise wird vielleicht schon in wenigen Jahren die antichristliche Welteinheitsreligion entstehen, wo man Glaubensinhalte aufgibt um einer äußeren religiösen Einheit willen. Wahre Ökumene meint aber im Grunde was ganz Ähnliches wie der Begriff katholisch. Ökumene heißt nämlich auf Deutsch nichts anderes als Erdkreis und bezeichnet an sich richtig verstanden im christlichen Gebrauch die eine den ganzen Erdkreis umspannende Gemeinde Jesu. Und tatsächlich, Gott hat in vielen christlichen Institutionen seine Kinder. Manchmal hat man den Eindruck, es könnten welche dabei sein, von denen man es überhaupt nicht gedacht hat. Ein Aha-Erlebnis in dieser Richtung hatte ich schon vor rund 30 Jahren. Das war auf meiner ersten landeskirchlichen Pfarrstelle. Und damals wurde im Pfarrerkreis heftig diskutiert, ob Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dieses wirklich absolut zentrale Element und dieser zentrale Inhalt christlichen Glaubens wurde auf einmal von Pfarrern ganz offen in Frage gestellt. Und auch der Dekan der Mitte von Evangelium und Kirche, so ein Pseudofrommer, hat da hin und her gewankt und dieser Diskussion und dieser Infragestellung breiten Raum gelassen. Und plötzlich stand der führende Mann der offenen Kirche im engsten Schulterschluss an meinem entschiedenen Widerspruch gegen diese Irrlehre. Für die, die sich im landeskirchlichen Bereich gar nicht auskennen, die offene Kirche in Württemberg, das sind die Superbibelkritiker, ja, die ganz Liberalen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie ich meinen Augen und Ohren eigentlich gar nicht getraut habe, als der plötzlich ganz klar auch das Wort ergreift, ganz im biblischen Sinne. Offene Kirche, das sind diejenigen, über die Peter Hane mal gesagt hat, wer nach allen Zeiten offen ist, der kann ja nicht ganz dicht sein. Und ausgerechnet vom Verantwortlichen dieser Gruppierung im damaligen Dekanat Neuenstadt hatte ich zu allerletzt eine klare biblische Position erwartet. Aber während mancher halb fromme und dreiviertels pietistischer Kollege gewankt und gewackelt hat und nichts Rechtes zum Thema zu sagen hatte, da trat dieser Kollege mit ganzer Klarheit auf und stellte fest, wenn das nicht mehr gilt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dann unterscheidet uns nichts Wesentliches mehr vom Islam. Und als dann der Dekan nach kurzer Diskussion versucht hat, den roten Teppich drüber zu kehren, zu legen und zu sagen, jetzt beten wir noch miteinander. Ich sehe das Bild noch ganz genau vor mir, wie wir da in diesem Raum zusammensitzen. Er saß rechts neben mir, nicht der Dekan, sondern dieser Mann der offenen Kirche. Da knallt er demonstrativ seine Ellbogen auf den Tisch während des ganzen Gebets. Sitzt er so da. Und zeigt damit, nein, so funktioniert's nicht. Wenn wir an diesem zentralen Punkt des christlichen Glaubens, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, nicht mehr einig sind, dann sind wir auch keine christliche Gemeinschaft mehr, die sich jetzt einfach hier im gemeinsamen Gebet vor dem Herrn versammeln kann. So funktioniert das nicht. fand ich klasse. Das war ein Mann, der an dieser Stelle zumindest klaren Durchblick hatte und Mut hatte, ganz klar zu stehen. Ich habe festgestellt, man muss mit Klischees und Vorurteilen vorsichtig sein. Es kommt manchmal ganz anders, als man denkt. War für mich wirklich ein Aha-Erlebnis. Ob er ein wirklich wiedergeborenes Gotteskind war, weiß ich nicht. Aber wenn jemand gegen Widerstände dafür eintritt, dass Jesus der Sünderheiland ist, kann er davon eigentlich nicht furchtbar weit weg sein. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Unser himmlischer Vater hat auch Kinder in der römisch-katholischen Kirche. Wir müssen da scharf zwischen den Institutionen und den einzelnen Menschen unterscheiden. Die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist in ganz zentralen Bereichen falsch und unbiblisch. Schon erwähnte Rechtfertigungslehre mit den Irrlehren vom Ablass und vom Fegfeuer, die Lehre von Maria und den Heiligen, vom Papsttum und dem Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche und vieles mehr. Auch die Abendmahlslehre. Aber auch da hatte ich so eines von vielen Erlebnissen. War ja die letzte Pfarrstelle in Neuwied und da liegt ja nicht weit das Benediktinerabteikloster Maria Laach. Meines Wissens sind es Benediktiner. Und wir hatten da zu einem offenen Gesprächskreis einen Pater eingeladen, der sollte uns das römisch-katholische Abendmahlsverständnis darlegen. Am Schluss standen wir noch miteinander zusammen, haben Kaffee getrunken um den Stehtisch rum und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass im katholischen Katechismus steht, dass im Abendmahl Jesus geopfert wird. Steht da wirklich so drin. Und da ist aus ihm rausgefahren, das ist ja blanke Irrlehre. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, das hat er von Herzen ganz ehrlich gemeint. Er war ursprünglich mal reformiert gewesen. Warum er dann Benediktiner wurde, weiß ich nicht. Aber ich hatte so den Eindruck, in seinem biblisch-theologischen Denken ist er eher reformiert geblieben als katholisch geworden. Ein kluger Kopf, ich denke, er hat es wirklich ehrlich gemeint, kann durchaus ein Bruder in Christus sein. Trotz aller falschen Lehren gibt es auch in der römisch-katholischen Kirche Menschen, die zu Jesus gehören. In Neuwied stand noch damals ein katholischer Theologe und Jurist zur Seite, als man die württembergische Landeskirche wahrscheinlich widerrechtlich die Ordinationsrechte aberkannt hat. Wir haben uns damals viel über Theologie, über Christsein, über Bibel, Kirche unterhalten und ich bin ziemlich überzeugt, dass er ein echter Bruder in Christus war. Oder auch der letzte Papst, Josef Ratzinger alias Benedikt XVI. Klar muss er manche römische Lehre und Tradition vertreten, sonst hätte er nicht Papst sein können. Aber ich habe Teile seines ersten Jesusbuchs gelesen, war über vieles hoch erfreut und bei vielem, was aus seinem Mund kommt, würde mich nicht wundern, wenn wir ihn eines Tages bei Jesus wiedersehen würden. Beim Franziskus würde mich sehr wundern. Oder gehen wir weiter zur adventistischen Kirche. Von ihrer Lehre her eindeutig eine Sekte. Offiziell wird der Sabbat immer noch so stark betont, dass alle, die den Sonntag halten, als Anhänger des Antichristen verurteilt und verdammt werden. Aber nicht alle Adventisten sehen das so. Und wir haben in unserem Leben manche kennengelernt, die wir als Brüder und Schwestern im Herrn akzeptieren, wahrnehmen und lieben können. Sogar bei den Zeugen Jehovas. Die fragen nach Jesus, die lesen in der Bibel. Und es war damals noch in unser Notzinger Pfarrhaus, letzte landeskirchliche Gemeinde, ich hatte gerade ein kleines bisschen Luft. Schon habe ich sie an der Haustür immer abgewimmelt, da habe ich sie reingelassen, älterer und ein jüngerer Mann. Und da saßen wir uns so mit der aufgeschlagenen Bibel vor uns liegend gegenüber am Tisch. Und dann war, ich habe auch wieder meinen Augenschirr nicht getraut und meinen Ohren. Der Ältere, der sagt ganz gemäß der Lehre der Zeugen Jehovas, die wahrscheinlich immer noch so gilt, Jesus hat mit Gott nichts zu tun, wesensmäßig ist Teil der Schöpfung. Aber der Jüngere von diesen beiden Männern, der widerspricht seinem älteren Zeugenbruder und steht ganz auf meiner Seite und sieht Jesus auch wesensmäßig auf der Seite des Vaters. Als wahrer Gott. Die werden hinterher, als sie raus waren, noch ein Hühnchen miteinander haben rupfen müssen, Aber da, wo eben mit Ernst die Bibel gelesen wird, da bleibt mancher aus welchen Gründen auch immer noch in einer zweifelhaften Institution, aber gehört doch in seinem Herzen zum Herrn. Ähnliches gilt für die neuapostolische Kirche. Formal mit ihrem Aufbau ihrer Hierarchie heute ein Abklatsch Roms, aber auch da haben wir Menschen kennengelernt, die wir durchaus als Christen annehmen können. Und wisst ihr, das ist das Wunderbare und darum geht es in diesem Artikel. Mit all diesen Menschen, die zu Jesus gehören, ganz egal in welcher Institution sie beheimatet sind, sind wir ein Leib. Allerdings müssen wir eben ganz klar sagen, wo wirklich der Jesus der Bibel geglaubt wird. Nicht an Jesus, der als Baby auf dem Arm der Maria sitzt, der großen Mutter Gottes. Nicht ein selbst zusammengebastelter. Das Letzte wäre Götzendienst. Darauf hat vor 8 Jahren der evangelische Theologieprofessor Reinhard Slenska hingewiesen. In meiner kurzen Zeit als Schriftleiter des Informationsbriefs der Bekenntnisbewegung hatte ich mal ein Telefonat mit ihm darüber und da hat er sehr scharfe Worte über den Götzendienst gefunden. Den die betreiben, die sich ihren Jesus nach ihren Vorstellungen selber zusammenbauen. Beim Stichwort Götzendienst denken wir ja eher an irgendwelche Statuen, an irgendwelche Buddha-Figuren oder sonst was heute so rumläuft oder rumsteht. Aber ein Götze ist jeder selbstgemachte Gott, ganz egal, ob wir den aus Stein, Erz, Silber oder Gold mit unseren Händen geformt haben oder ob wir ihn mit unseren Gedanken selbst zusammengeschustert haben. Da müssen wir drauf achten. Ist der Jesus, der bekannt wird, der Jesus von Rudolf Steiner, der Jesus der Anthroposophie, der nichts mit dem Jesus zur Bibel zu tun hat? Ist der Jesus der Esoteriker, der auch nichts mit dem Jesus der Bibel zu tun hat? Oder ist es wirklich der Jesus, wie in uns die Heilige Schrift, das Wort Gottes, bezeugt? Aber überall, wo an diesen Jesus der Bibel geglaubt wird, wo Menschen auf ihn ihre Hoffnung setzen, da ist Gemeinde Jesu, da sind Kinder Gottes. Und da sind wir eine Einheit im Heiligen Geist. Ob es nun Geschwister unserer Eichenauer Kirche sind und Gemeinde oder Menschen, die zu ganz anderen Konfessionen und Institutionen gehören. Denn es gibt ein einziges einigendes Band. Das ist der Heilige Geist. Dass er gekommen ist und die Kirche Jesu Christi baut und erhält, das bekennen wir in dieser Aussage des 3. Artikels vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Und deshalb steht logischerweise dieses Bekenntnis zur Kirche, dass es die gibt, auch im Zusammenhang des Heiligen Geistes. Er hat uns zusammengefügt als Brüder und Schwestern im Herrn Jesus. Durch ihn sind wir eine große geistliche Familie, durch einen Geist zu einem Leib getauft. Und darüber dürfen wir uns immer wieder freuen und dankbar sein, dass wir zu dieser Kirche, zu seinem Leib und seiner Gemeinde gehören und beten, dass noch viele dazukommen, sich bekehren von ihren selbstgemachten Göttern und Götzen hin zum wahren, lebendigen Herrn und Gott. Und dass wir dazugehören, dass dürfen wir jetzt auch dann miteinander im Heiligen Abendmahl feiern. Amen.